Wir kommen heute zu Apostelgeschichte 15. Wen darf ich bitten, uns das Kapitel vorzulesen?
Vers 20.
Jawohl, dann suchst du einen Nachfolger. Ja.
Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht geschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Sie nun, nachdem sie von der Versammlung das Geleit erhalten hatten, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen, und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Versammlung und den Aposteln und Ältesten aufgenommen, und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Etliche aber derer von der Sekte der Pharisäer, welche glaubten, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Brüder, ihr wisset, dass Gott vor längerer Zeit mich unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, welche erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Nachdem sie aber ausgeredet hatten, antwortete Jakobus und sprach: Brüder, höret mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von Ewigkeit her bekannt ist. Deshalb urteile ich, dass man diejenigen, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhige, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Hurerei und von dem Erstickten und vom Blute. Denn Moses hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, indem er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird.
Alex, liest du weiter?
Dann deuchte es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Judas, genannt Barsabas, und Silas, Männer, welche Führer unter den Brüdern waren. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand Folgendes: die Apostel und die Ältesten und die Brüder an die Brüder, die aus den Nationen sind, zu Antiochien und in Syrien und Zilizien ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass etliche, die aus unserer Mitte ausgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt haben, indem sie eure Seelen verstören und sagen, ihr müsstet beschnitten werden und das Gesetz halten, denen wir keine Befehle gegeben haben, deuchte es uns einstimmig geworden, gut Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahret, so werdet ihr wohl tun. Lebet wohl. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochien hinab und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Nachdem sie sich aber eine Zeit lang aufgehalten hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in welcher wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes, genannt Markus, mitzunehmen. Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum Werke. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten, und dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er doch zog aber Syrien und Silizien und befestigte die Versammlungen.
Danke. Wir haben das schon früher besprochen, dass von Kapitel 12, Vers 24 ein neuer Teil eine Einheit bildet in der Apostelgeschichte bis Kapitel 16, Vers 5, wo der bekannte Refrain wiederkommt. Dieser Refrain, der die Apostelgeschichte in 6 Teile unterteilt. Und wir haben schon besprochen, dass in diesem Teil, in dem wir uns jetzt befinden, dass das große Thema ist das Heil Gottes, die Rettung Gottes. Und dieser Teil wird wieder geteilt in 2 Teile. So wie es übrigens bei all diesen Abschnitten ist, in der Apostelgeschichte, diesen 6 Teilen, die werden in der Mitte nochmals geteilt. Und mit Kapitel 15 beginnt also der zweite Teil darin. In dem ersten Teil, so Kapitel 13 und 14, da haben wir das Heil Gottes und wie dem Widerstand geleistet wird von Juden. Wir haben gesehen den Widerstand von einem abgefallenen Juden, diesem Zauberer, diesem Magier auf der Insel Elimas, dieser Zauberer auf der Insel Paphos. Und nachher haben wir gesehen, wie das orthodoxe, offizielle Judentum Widerstand leistet. Aber jetzt von Apostelgeschichte 15 an sehen wir den Widerstand gegen die Lehre des Heils in Christus. Woher kommend?
Von den Pharisäern.
Ja, aber das musst du noch ein bisschen präzisieren.
Die zum Glauben gekommenen Pharisäer.
Also aus der Mitte der Versammlung, also aus der Mitte der Christen. Im ersten Teil von außen her, vom abgefallenen und vom orthodoxen Judentum. Und jetzt aus dem Christentum selbst, dieser Widerstand. Aber was Herbert natürlich korrekt bemerkt hat, das waren also Christen, die aus einen Hintergrund haben von den Pharisäern her. In welchem Vers nämlich?
In Vers 5.
Ja, lies mal vor.
Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten.
Jawohl. Aber es wird doch deutlich, welche glaubten. Das waren also Christen, die dieses Problem aufgebracht haben und die Lehre des Heils in Frage gestellt haben. Nämlich, was war ihre falsche Lehre?
Dass man das Gesetz Moses halten muss.
Wozu?
Damit man das heilt.
Ja, nämlich, in welchem Vers ist das so deutlich?
Vers 1.
Jawohl, lies.
Könnt ihr nicht errettet werden.
Nochmals, liest den ganzen Vers.
Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden.
Jawohl. Also, das ist wichtig zu sehen. Die sagten also, man muss das Gesetz Mose einhalten, damit man gerettet wird. Ist also noch nicht mal dasselbe, wie wenn jemand sagen wird, man wird aus Glauben gerettet und dann soll man aus Dankbarkeit das Gesetz halten. Das ist auch etwas Falsches. Nach dem Römerbrief. Aber das hier geht noch viel weiter. Also man sagt, man wird durch das Halten des Gesetzes überhaupt erst gerettet. Und da sehen wir wirklich, wie das Heil in Christus im Fundament angegriffen wird.
Da habe ich eine Frage. Ja. Diese Christen, die kamen ja aus dem Judentum.
Jawohl.
Ich meine, die hatten ja eine Grundlage. Jetzt hören sie von diesem Evangelium der Gnade und stülpen das natürlich auf das, was sie gekannt hatten. Es ist eigentlich menschlich gesehen sehr logisch, dass man zu dem, was man hat, jetzt noch etwas dazu bekommt und dann verbindet man natürlich beide Elemente. Und da hat der Paulus und Silas, wer war das?
Paulus und Barnabas, ja.
Barnabas. Ja. Die haben natürlich diese Gefahr erkannt, dieser Denkfall.
Ja, klar. Das ist gut, dass du das so sagst. Das erklärt die Schwierigkeit, die bestand. Das erklärt übrigens auch, warum das Thema, das Heil Gottes, warum das Lukas so zentral erst jetzt in diesen Kapiteln behandelt. Warum nicht schon von Anfang der Apostelgeschichte an? Aber diese Problematik kam ja eben erst auf mit der Bekehrung von immer mehr Heiden. Die Juden, die am Anfang sich bekehrt hatten in Apostelgeschichte 2 und so, ja, die hielten ja das Gesetz Mose nach wie vor ein. Und die beschnitten Kinder, die gingen in den Tempel, die brachten Opfer, das war alles ganz normal. Aber der Unterschied war, sie sind zum Glauben an den Messias Jesus gekommen. Aber so die ganze Überlegung, wie steht eigentlich die Beschneidung und das Gesetz Mose einhalten im Verhältnis zur Errettung? Diese ganze Problematik brach erst auf, damit, dass so viele Heiden plötzlich auch den Messias Jesus im Glauben annahmen. Und jetzt stellte sich die Frage, ja, müssen die nicht jetzt auch eben das Gesetz einhalten? Sonst sind sie gar nicht richtige Gläubige. Und das muss man auch noch unter dem Hintergrund, auf dem Hintergrund sehen, dass früher, wenn Heiden zum Glauben gekommen sind, durch den Kontakt mit dem jüdischen Volk, kamen viele zum Glauben an den allein wahren Gott. Viele Heiden der damaligen Zeit waren überwältigt von diesem Glauben, den dieses kleine Volk da in der römischen Provinz, eben in Israel, hatte. Und sie kamen zum Glauben. Und dann traten sie jeweils über zu diesem Volk und wurden Juden. Und wie nannte man diese? Das waren die Proselyten. Sie mussten sich übrigens auch taufen durch vollständiges Untertauchen. Damit drückten sie den Bruch aus mit der Verbindung zu ihrem alten Volk früher. Also dadurch, dass sie in das jüdische Volk hinein aufgenommen wurden. Und jetzt geschieht ja so etwas Eigentümliches hier in der Apostelgeschichte. Da kommen Menschen zum Glauben an den allein wahren Gott. Und diese Missionaren wie Paulus und Barnabas und andere, die verlangen von ihnen nicht, dass sie Juden werden. Das macht natürlich die Leute verrückt. Was ist da? Das ist plötzlich eine neue Lehre, das haben wir noch nie gekannt, so etwas. Und das macht natürlich auch deutlich, dass gerade solche Christen, die sogar aus einem pharisäischen Hintergrund herkommen, aus der Sekte der Pharisäer, dass die das mit dem nicht fertig wurden. Und da gingen sie da eben zu dieser jungen Versammlung nach Antiochien. Das ist da die Antiochien ist die erste heidenchristliche Versammlung in der Apostelgeschichte. Nicht aber die erste heidenchristliche Versammlung überhaupt. Lukas beschreibt ja nicht die ganze Kirchengeschichte, sondern er beschreibt einen ganz bestimmten Ausschnitt und er ordnet auch seine Geschichten nach ganz bestimmten Gesichtspunkten an. Das haben wir schon mehrmals gesehen. Zum Beispiel nach Überlieferung ist wahrscheinlich eine Versammlung in Sizilien noch früher entstanden. Also da haben andere gewirkt, an anderen Orten. Da sind Versammlungen entstanden unter den Heiden. Ich erinnere mich noch gerade an Sizilien, weil in Siracusa, dort hat man einen Versammlungsort ausgegraben, der anscheinend der erste Versammlungsort bei einer heidenchristlichen Versammlung sein soll. Also, aber nur so als Beispiel, vielen anderen Orten gab es auch, aber hier in der Apostelgeschichte ist wirklich Antiochien als eine ganz besonders wichtige Station in der Missionsgeschichte hingestellt. Heiden kommen zum Glauben und sie werden nicht von Barnabas dazu geführt, sie sollten Juden werden. Und jetzt kommen diese Alteingesessenen aus Judäa, Vers 1. Die kommen jetzt an diese Versammlung von solchen, die haben ja keinen Hintergrund, die kennen die Bibel sowieso nicht, das Alte Testament. Denen müssen wir jetzt mal ein bisschen beibringen, was die Wahrheit ist. Und darum lehren sie, ihr müsst beschnitten werden, damit das Zeichen der Zugehörigkeit zum jüdischen Volk annehmen. Und erst dann könnt ihr gerettet werden. Diese ganze Frage ist aber nicht das erste Mal aufgekommen. Aber in der Apostelgeschichte wird das zum ersten Mal so beschrieben. Wo kam das zum Beispiel ganz massiv schon früher auf als Apostelgeschichte 15? Also nicht in der Apostelgeschichte beschrieben, aber anderswo im Neuen Testament. Ja. Unter einer Voraussetzung, dass der Galaterbrief vor Apostelgeschichte 15 geschrieben ist. Da muss ich einfach im Klaren sein, dass wahrscheinlich die meisten Bibelausleger glauben, dass der Galaterbrief später geschrieben worden sei. Aber es gibt ein starkes Argument, dass er wahrscheinlich der erste Brief von Paulus überhaupt war. Nämlich, wir haben ja die erste Missionsreise haben wir ja betrachtet, Kapitel 13 und 14 in der Apostelgeschichte. Und da kam Paulus zu welchen Versammlungen? Welche sind da entstanden, meine ich, überhaupt durch diesen Dienst? Er ist ja ausgegangen von Antiochien und jetzt entstanden neue Versammlungen. Welche?
Zypern.
Wie?
Zypern.
Wird also das?
In Salamis?
Gut, da sind sie einfach gewesen, aber es steht nicht, dass dort Versammlungen entstanden sind. Aber wo wir ganz ausdrücklich wissen von solchen Versammlungen, lies mal Kapitel 14, Vers 21.
Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren.
Jawohl. Also David, welche Namen?
Derbe.
Jawohl. Und dieses Gebiet, das ist Galatien. Ikonium, Lystra, das ist galatisches Gebiet. Und also von daher passt es schon mal, dass es effektiv galatische Versammlungen gab vor Apostelgeschichte 15. Das muss ja schon, sonst wäre das Ganze zu Fall gekommen, diese Idee. Aber zweitens kommt dazu, im Galaterbrief wird diese Besprechung hier in Apostelgeschichte 15 nicht erwähnt. Und dieser Beschluss, welche vier Punkte die Heidenchristen einhalten sollen, sich enthalten von Götzen, Hurerei, Ersticktem und Blut, das werden wir noch sehen, Kapitel 16. Von da an hat Paulus das überall immer wieder zur Beobachtung mitgeteilt, den neuen Versammlungen, die entstanden sind. Aber im Galaterbrief kein Wort davon. Und wäre der Galaterbrief später geschrieben, dann hätte natürlich Paulus garantiert als das größte Zeugnis für die Richtigkeit seiner Lehre, hätte er als größtes Zeugnis diese Konferenz von Apostelgeschichte 15 erwähnt. Hätte er nicht erwähnt. Also war sie noch nicht da. Und das zeigt also, der Galaterbrief muss vorher geschrieben worden sein. Das Problem hat sich also sehr schnell schon dort gebildet. Und der Galaterbrief war ein erster Schlag gegen diese falsche Lehre. Und jetzt kommt das in Antiochien und das gibt diese ganze große Sache mit dieser Konferenz in Jerusalem. Also das Problem konnte nicht einfach mit einem Schlag und mit einem Mal für alle Zeiten geklärt werden durch den Galaterbrief, sondern das moderte und mottete weiter das Problem. Aber hier, Apostelgeschichte 15, hat wirklich eine einschneidende Klärung gegeben.
Sich zu enthalten von Blut,
ja?
Das bezieht sich ja eigentlich auf eine Zeit, wo es noch gar kein Judentum gab.
Ja, klar. Wir kommen noch darauf zurück. Ja, ja, im Detail. Aber das sind natürlich Dinge, die von dem jüdischen Volk her gut bekannt waren, dass Juden darauf achteten, aber Heiden nicht. Und deshalb wurden diese Dinge, die man hätte leicht abtun können als äußere rituelle Dinge, hat man die eben speziell auch aufgeführt, weil das Gültigkeit hat nach wie vor. Aber wir kommen darauf zurück. Dein Hinweis ist sehr wichtig. Sonst noch eine Frage? Also, jetzt dann stelle ich eine Frage. Was hat diese falsche Lehre ausgelöst? Wortwechsel, Vers 2. Und zwar ein nicht geringer Wortwechsel. Also massive, engagierte, das ist schon positiv. Also massive Diskussionen. Weiter. Zwiespalt, auch Vers 2. Weiter.
Streit.
Wo?
Vers 3.
Ja, da wird von einer Streitfrage gesprochen, also eine Streitfrage, die bewirkt Streit. Weiter. Jawohl. Lies gerade nochmal den Vers.
Weil wir gehört haben, dass etliche, die aus unserer Mitte ausgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt haben, indem sie eure Seelen verstören.
Jawohl. Also, du hast eigentlich gerade zwei Punkte hier noch. Beunruhigung und?
Und die Seelen werden dadurch verstört.
Verstört, ja. Vers 10. Ja, ein Joch. Gut, können wir dazu nehmen. Also Auferlegung eines Joches. Gut, man könnte sagen, das haben sie, sie haben das probiert, versucht, das aufzuerlegen, das ist ihnen nicht gelungen. Aber diese Dinge wie Zwiespalt, Diskussion, massive Diskussion und Streit, Beunruhigung, Verstörung, das haben sie alles hingekriegt. Ja, aber das ist dann, nein, das ist schon wieder eine andere Geschichte. Das ist die Erbitterung zwischen Paulus und Barnabas bezüglich der zweiten Missionsreise. Ja, also 5 Punkte jedenfalls, die wirksam geworden sind. Wer hat Widerstand geleistet? Als Erste.
Die Brüder in Antiochien.
Ja, genauer. Paulus und Barnabas, die haben den Widerstand geleistet. Also dieser Paulus, der gerade eben auch den Galaterbrief geschrieben hatte, macht auch hier Widerstand dieser Irrlehre. Und was wird beschlossen da in Antiochien im Blick auf eine Lösung dieser umstrittenen Lehrfrage?
Paulus und Barnabas nach Jerusalem zu senden, um die dortigen Apostel zu befragen.
Apostel und?
Ältesten.
Jawohl. Und jetzt, und zwar eben wohin?
In Jerusalem.
In Jerusalem. Also als Lösung wird angeboten eine überörtliche Aussprache zum Thema. Das ist eine biblische Lösung. Lösungsmöglichkeit bei einem Problem, einer strittigen Lehrfrage. Also es muss gesprochen werden darüber. Aber man hätte sagen können, ja, aber bitte, das Problem ist jetzt hier in Antiochien. Wir wollen das nicht ausbreiten und überregional werden lassen. Warum sagen die, sollen nach Jerusalem gehen? Weil sie sagen können, ja, bitte, die örtliche Versammlung, die hat die Autorität bekommen, zu binden und zu lösen, Matthäus 18. Aber wieso wollt ihr da jetzt etwas Überörtliches veranstalten?
In Jerusalem war das Zeugnis, was am längsten schon bestand.
Ja, aber dann könnte man sagen, das Problem ist aber, das könnte leicht zu einem Zentralismus führen, dass Jerusalem die Zentralversammlung ist, von der alle abhängig sind. Und gerade die Apostelgeschichte, das haben wir auch schon, ich weiß nicht, ob das geblieben ist, aber es war mir ein Anliegen zu zeigen, gerade die Apostelgeschichte zeigt, dass Jerusalem diesen Platz verloren hat. Und Jerusalem war immer so wichtig und so zentral, bis dann die große Wende kam mit der Heidenmission. Und Antiochien war der Ausgangspunkt für die Mission von Paulus und Barnabas und nicht Jerusalem. Also Jerusalem wird gewissermaßen gerade zur Seite geschoben, als so quasi eine Zentralversammlung. Also da hätte man mindestens Einwand bringen können, nein, das Problem. Also gerade lieber nicht Jerusalem.
Aber vielleicht weil etliche von Judäa herabkamen und diese Lehrer verbreitet haben.
Ja, genau. Also gerade weil sie ja von dort her kamen, von diesem Gebiet. Jerusalem liegt ja in Judäa. Also dann müssten doch diese Brüder von dort eben auch mit einbezogen werden. Mit anderen Worten, das Problem war ein Problem nicht auf Antiochien beschränkt, sondern Jerusalem spielt hier auch eine Rolle. Also muss es überörtlich sein. Und zweitens, warum ausgerechnet Jerusalem? Weil Jerusalem direkt betroffen ist. Das Problem ist überörtlich und Jerusalem ist speziell betroffen. Also darum nach Jerusalem. Und noch ein drittes Argument.
Wie ist das eigentlich in Jerusalem? Ist der Sitz eigentlich von den Pharisäern gewesen? Hauptsächlich.
Ja, natürlich. Darum, ich meine, diese Pharisäer, die haben natürlich ihre Wurzeln in Judäa und ganz speziell in Jerusalem. Richtig. Aber noch etwas kommt dazu. Paulus hätte doch als Apostel selber die Frage lösen können. Und autoritär sagen können, so und so, fertig. Warum geht der dann noch da nach Jerusalem zu den anderen Aposteln und Ältesten? Das ist eben mein dritter Punkt.
Weil der Apostel Paulus, der war ja mehr beauftragt, das Evangelium an die Nationen zu bringen. Das war ja mehr die Aufgabe vom Apostel Petrus, oder?
Von Petrus wäre was?
An die Beschneidung.
Ja gut, aber hier war es ja eigentlich das Problem eher jetzt für die Heidenchristen. Also hätte Paulus das entscheiden können. Aber es kommt der Punkt dazu, man hätte leicht, gerade diese falschen Lehrer, hätten leicht den Anschein wecken können, dass sie eben die Apostel in Jerusalem im Rücken haben. Und gerade so ein Mann wie Jakobus, der bekannt war unter den Juden allgemein als ein ganz strenger Beobachter des Gesetzes. Also das Jakobus wurde genannt Jakobus der Gerechte. Und das ist ein besonderer Ausdruck im Judentum, wenn jemand genannt wird ein Gerechter. Das sind, man sagt, pro Generation gibt es nur ganz, ganz wenige, die überhaupt diesen Namen verdienen im Judentum. Und er war einer, der so genannt wurde, Jakobus der Gerechte, also ein ganz strenger Beobachter des Gesetzes. Also die hätten leicht den Eindruck geben können, wir haben die Brüder, diese führende Brüder in Jerusalem völlig hinter uns, und Paulus ist eben ein bisschen, der bringt ja immer neue Dinge, oder? Also musste gezeigt werden, dass da Übereinstimmung besteht. Das war dem Apostel Paulus wichtig. Er wusste es, dass er Übereinstimmung hat. Das schreibt er auch im Galaterbrief. Nämlich wo? Welchem Vers wird das ganz eindrücklich gezeigt? Er hat Übereinstimmung mit diesen Brüdern. Ja, genau. Galater 2. Paulus war also früher schon in Jerusalem. Liest jemand Kapitel 2 ab Vers 7 bis 9?
Erkennet denn, dass die aus Glauben...
Nein, Kapitel 2, Entschuldigung. Galater 2.
2, Vers
7.
7. Entschuldigung. Ja, sondern im Gegenteil. Als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus, dass der Beschneidung, denn der, welchen Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, dass sie unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun.
Jawohl, danke. Also hier haben welche drei Leute die Rechte der Gemeinschaft gegeben? Also die rechte Hand als Zeichen der Gemeinschaft?
Jakobus, Kephas und Johannes.
Jawohl, welche sind Apostel?
Säulen.
Welche davon sind Apostel?
Alle drei.
Nein.
A2.
Zwei. Wie?
Johannes und Petrus.
Jawohl, also Kephas ist Petrus und Johannes. Und Jakobus, das war Jakobus, der Bruder des Herrn. Der nicht, also nicht Apostel, nicht im Sinne einer der Apostel, einer der Zwölfe war er. Sondern er war Ältester in Jerusalem. Eben dieser Jakobus, Bruder des Herrn, wurde angeschaut als Jakobus der Gerechte. Aber die haben alle drei Paulus die Hand gegeben und damit gezeigt, wir sind völlig in Harmonie, Übereinstimmung mit dir. Aber das sollte ganz deutlich gemacht werden. Darum, als Lösungsvorschlag aus Antiochien, kommt übrigens nicht von Paulus und Barnabas selbst, sondern die Brüder dort. Nicht, wenn wir nochmal lesen, Vers 2. Ja, wer liest nochmals Vers 2 ganz?
Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage.
Also dieses Sie ordneten an, auf wen bezieht sich das? Jedenfalls nicht auf Paulus und Barnabas, sondern
von der Versammlung.
Ja, aber irgendwie muss er das zurückweisen, wenn es sie ist, unpersönlich.
Die Ältesten aus der Gemeinde.
Steht nichts von Ältesten.
Sie lehrten die Brüder, also entweder die Brüder oder die aus Judäa.
Ja, genau. Also, es wäre doch ein Rückbezug auf die Brüder. Auf die Brüder in Antiochien. Aber wie du sagst, das ist gar nicht so deutlich. Es könnte also auch sein, diese Irrlehrer und die Brüder in Antiochien. Pauschal, sie ordnen an, dass also Paulus und Barnabas nach Jerusalem gehen sollten. Gut. Und was machen sie auf dem Weg noch? Ja?
Ist auch nicht zu sehen, dass nicht nur eine Seite ging, Paulus und Barnabas, sondern noch etliche Brüder.
Ja, genau.
Das im Prinzip nicht nur die schon quasi eine Meinung oder das bereits wussten, sondern im Prinzip solche, die sicher auf der anderen Seite in diesem Streitgespräch waren. Also,
oder beziehungsweise jemand, von dem man noch nicht wusste, die richtig. Neutral, wenigstens neutral wirkten. Ja, gut. Jawohl, also auch etwas Wichtiges, wir lernen daraus wichtige Prinzipien. Und jetzt Vers 3, was machen sie auf dem Weg?
Sie durchzogen Phönizien und Samaria.
Jawohl. Und was machen sie dort? Also Phönizien, das ist Libanon, dann Samaria, Westbank, Westjordanland. Und was machen sie dort? Wem?
Allen Brüdern dort.
Ja, wieso? Wie macht man allen Brüdern Freude? Was haben sie gemacht?
Ja, von der Bekehrung.
Von welchen Leuten? Ja, das ist das Wichtige. Das erzählt Lukas nicht nur einfach so, er hätte noch etwas anderes erzählen können. Aber betont das, da gehen sie durch von Versammlung zu Versammlung, machen allen Brüdern Freude. Warum? Weil sie hören, dass solche aus den Nichtjuden sich bekehrt haben. Das macht ihnen Freude, wenn sie das hören. Ohne dass die Juden geworden sind. Die freuen sich trotzdem. Das zeigt also. Die haben das bereits schon ziemlich begriffen. Wenigstens. Und dann Vers 4. Was machen sie da?
Sie wurden von der Versammlung und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte.
Jawohl. Wie reagieren die Jerusalemer?
Das ist Vers 5. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten.
Jawohl, also da liest man eigentlich nicht von spezieller Freude, da jetzt in Jerusalem. Wird einfach mal zur Kenntnis genommen. Und dann gibt es noch solche, die dann wieder aktiv werben für diese falsche Lehre. Man muss diese Nichtjuden dazu bringen, dass sie das Gesetz einhalten. Stichwort Sekte der Pharisäer. Was ist eine Sekte?
Eine Irrlehre, eine Sonderlehre.
Sind alle einverstanden? Nochmals, einer der
die Bibel
zwar benutzt zur Lehre, aber entweder einen Teil davon weglässt oder hinzufügt.
Ja, gut, also das wäre das, was er gesagt hat, ein Irrlehrer.
Ja.
Ja. Ah, einverstanden?
Ich würde sagen, es ist eine Absonderung von der großen Masse.
Ja.
In der Bibel ist ja schon mal gesagt worden, läuft ja auch dieser Sekte nach, also
die Sekte der Nazaräer, meinst du? Ja. Also eine abgesonderte Gruppe, ja.
Ich denke, dass das Wort Sekte doch mehrere Bedeutungen hat. Also wenn ich von Sekte rede, die eigentlich mit dem Christentum absolut nichts zu tun haben.
Jawohl.
Das wäre die eine Seite. Dann sehen wir hier Sekte, welche glaubten, zum Beispiel die sich zum Christentum bekannten und aber noch etwas vom Alten Testament, also noch Gesetz und Beschneidung, diese Dinge mit hineinbringen. Dann gibt es auch dieses Wort Sekte der Nazaräer, das heißt wirkliche Christen, die sich, ja, die dem Herrn Jesus nachfolgten.
Jawohl, gut, Paulus sagt dann, dass er Gott dient nach dem Weg, welchen sie eine Sekte nennen. Er sagt nicht, ich gehöre zur Sekte der Nazaräer. Aber das war so der allgemein übliche Ausdruck, man sprach von einer Sekte der Nazaräer, weil das eben wieder eine Gruppe von Juden war, die für sich waren, sich von den übrigen irgendwie deutlich unterschieden. Ja, also, ich habe so gefragt, ja, stimmt das oder seid alle einverstanden? Was Reinhold sagt, es ist eben so, das Wort wird verschieden gebraucht. Wir finden es 9-mal im Neuen Testament. 6-mal in der Apostelgeschichte, da wird eben gesprochen über die Sekte der Sadduzäer, die Sekte der Pharisäer, hier, die Sekte der Nazaräer, gibt verschiedene Stellen. Und dann haben wir 3-mal außerhalb der Apostelgeschichte diesen Ausdruck und in 1. Korinther 11. Diese 3 Stellen sind sehr wichtig. Erster Korinther 11, Vers 17 bis 19. Liest das jemand?
Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Bessern, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn fürs Erste, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, die zum Teil, glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, auf das die Bewährten unter euch offenbar werden.
Jawohl, da haben wir das Wort Parteiungen, Vers 19, das gleiche Wort Sekte, Sekten, hier in der Mehrzahl. Also das gleiche wie in der Apostelgeschichte mit Sekte übersetzt, ist hier mit Parteiungen übersetzt. Hairesis heißt dieses Wort. Also in Korinth gab es Parteiungen und das nennt der Apostel Paulus Sekten. Was für Parteiungen, welche Parteiungen gab es in Korinth? Also es ist also ein bisschen ein Exkurs. Nicht wahr? Wir haben also Apostelgeschichte vor uns und wir kommen dann wieder darauf zurück. Das ist also alles in Klammer, was wir jetzt betrachten. Also eine Apollo-Sekte, eine Paulus-Sekte, dann eine Kephas-Sekte und eine Christus-Sekte. Jawohl. Und das Problem war weniger jetzt, dass sie bestimmte falsche Lehren hatten, aber dass sie sich gegenseitig abgrenzten als wahre, als Erlöste. Und darum wird ja auch hier gesprochen über Spaltungen unter euch. Eine Frage für gute Bibelausleger. In Vers 19 heißt es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein. Warum sagt er, es müssen? Das ist schockierend. Das soll doch eben gar nicht sein. Und er sagt, es müssen.
Doch, dass die Bewährten offenbar werden.
Ja, warum muss das so sein? Warum ein Muss?
Sonst würde ja das Böse toleriert werden. Wenn die Bösen sich nicht durch Abgrenzung absondern werden oder abgesondert werden.
Die Bewährten sollen ja auch dann unter Umständen
Umständen einen Aufseher bin oder führende Tätigkeit habe innerhalb einer Versammlung, sodass auch die Versammlung selbst ihr Ja dazu geben kann.
Ja. Aber warum müssen Spaltungen sein? Parteiungen? Ich verstehe schon, aber vielleicht, es bleibt mir doch etwas Unbefriedigendes dabei. Ich weiß nicht, ob es gleich empfindet.
Heißt es denn im Urtext auch so?
Ja, müssen? Also müssen im Sinn von, es ist notwendig.
Ich meine,
also nicht, es müssen, es ist wahrscheinlich so, oder? Sagen wir auf Deutsch, es muss wohl, nein, sondern es hat den Sinn, es ist notwendig, dass es unter euch Parteiungen hat.
Diese Abgrenzungen müssen schlussendlich eben doch hervorkommen.
Ja, das Gegenteil wäre wünschenswert. Und darum sagt ja der Apostel Paulus, wie sie das Problem überwinden können. Es gibt eine einfache Lösung. Dieses Muss bezieht sich ja auf den Zustand Korinth. Wenn ihr so in einem so schlechten Zustand seid, mit Neid und Streit unter euch, dann ist es, aus dem kommt es zwangsläufig, müssen Sekten entstehen, Parteiungen. Also sagt nicht, das muss so sein, als etwas Normales oder göttlich Angeordnetes. Nein, sondern das ist das muss aus euren schlimmen zwischenmenschlichen Zustand.
Da müsste man fast besser im Deutschen sagen, notwendigerweise müssen bei euch ja solche Parteiungen entstehen.
Ja, das ist der Sinn.
Wenn man
sagt, es ist
notwendig, das könnte man dann anders auffassen.
Notwendigerweise müssen, weil sie so schlecht
aber
dran
Paulus
sind.
Sagt ja auch an einer anderen Stelle, wohin wir gelangt sind, lasst uns fortfahren.
Jawohl.
Wenn jemand anders gesinnt ist, so wird es der Herr auch da offenbar machen.
Ja.
Ist das halt eigentlich nicht auch so, dass...
Aber wo siehst du das Problem?
Ja, ich sehe da überhaupt gar kein Problem drin. Ich sehe mehr in dieser Aussage, dass einfach in geistlicher Hinsicht Unterschiede nun sind.
Ja.
Dass zum Beispiel der Apostel Paulus, wenn er diese Dinge von Gott empfangen hat, die ihm absolut klar sind, lasst uns fortfahren, und solche, die diesen Weg gehen möchten, die als Bewährte hervorgehen, lasst uns. Aber der Herr wird auch an anderer Stelle zeigen, ja, wo der oder jener steht, dass er dann wirklich auch hingelangt.
Jawohl, das sind Denkunterschiede unter Gläubigen, die entstehen durch unterschiedliche Wachstumsphasen. Und die müssen ertragen werden, das muss verkraftet werden. Wenn wir das nicht verkraften, dann gibt es auch Sekten.
Aber das ist doch hier was anderes.
Aber hier geht es natürlich darum, dass die sich wirklich gegenseitig bekämpft haben und gegenseitig sich abgegrenzt haben, und das eben als Folge von Neid und Streit untereinander. Das Rezept für Sekten ist Neid und Streit pflegen und nicht in Ordnung bringen.
Dann entsteht als Konsequenz Spaltung.
Ja, genau.
Also ist es ja heute eigentlich auch so, denn von Sekten spricht man doch nur innerhalb der Christenheit, oder?
Ja, heute wird das sogar jetzt weitergebracht. Man spricht ja von buddhistischen Sekten, man spricht von dieser Sekte in Japan. Heute wird das schon...
Ja, aber immer innerhalb einer Religionsgruppe,
ja,
oder?
Genau, richtig. Ja, genau. Genau.
Also wenn es bei uns Sekten sind, heißt es nicht, dass die nicht wiedergeboren sind.
Im biblischen Sinn eben nicht unbedingt. Also biblisch heißt eine Sekte eine Parteiung. Und das sind wahre Gläubige hier in Korinth, jawohl. Aber wir müssen einfach immer daran denken, dass das Wort Sekte heute in unserer Umgangssprache im 20. Jahrhundert bedeutet eine fundamentale Irrlehre, wie Zeugen Jehovas, Mormonen, christliche Wissenschaft und so weiter. Diese Dinge, diese Gruppierungen werden unter gläubigen Christen werden als Sekten verstanden. Natürlich von der katholischen Kirche aus wird der Ausdruck nochmals anders gebraucht. Es ist im Prinzip alles eine Sekte, was nicht zur katholischen Kirche gehört. Eben was sich davon getrennt hat, abgespalten hat. Also wir müssen eben immer, wenn wir diesen Ausdruck brauchen, auch erklären, was wir damit meinen. Und biblisch wird eben eine Sekte, eine Parteiung auch genannt, die nicht unbedingt eine Irrlehre hat. Und darum ist es natürlich sehr missverständlich, wenn heute jemand anders anklagt und sagt, du bist sektierisch. Ja, das ist natürlich ein Schock, ein solcher Ausdruck. Das heißt quasi, du bist so wie Zeugen Jehovas. Aber da muss er erklären, was er damit meint. Sonst ist das völlig missverständlich. Aber dieses Wort Sekte wird nun noch weiter gebraucht, nicht nur so im 1. Korintherbrief, sondern wir haben das auch im 2. Petrus und dort im Sinn von Irrlehre. 2. Petrus 2, Vers 1.
Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, die auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen.
Jawohl. Also hier in Verbindung mit falschen Lehrern wird gesprochen von verderblichen Sekten und damit ist gemeint verderbliche Lehren. Hier also Sekte im Sinn von falscher, fundamental falscher Lehre. Also im Neuen Testament wird auch das Wort verschieden gebraucht. Sehen wir. Und dann noch eine dritte Stelle außerhalb der Apostelgeschichte. Das ist Galater 5. Vers 19.
Offenbar aber sind Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Aufschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zorn, Ausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden.
Jawohl, eine sehr deutliche Stelle, also Sekten, bei dir hat es geheißen Parteiungen,
ja.
In der alten Elberfelder heißt es Sekten, wie das gleiche Wort. Das wird also unter die Werke des Fleisches, unter den Werken des Fleisches aufgeführt, zusammen mit Hurerei, Unreinigkeit, mit Zorn, Eifersucht, Hader, Neid, da gehört auch das hin. Also die Quelle von Sektiererei ist ganz deutlich die verdorbene, böse, menschliche, gefallene Natur. Gut, jetzt müssen wir Pause machen. Dann fahren wir weiter mit Sekten und nachher mit Apostelgeschichte 15. Wir sind an dem Exkurs zum Wort Sekte, das wir in Apostelgeschichte 15, Vers 5 gefunden haben. Wir haben gesehen, was dieses Wort bedeutet in den Briefen des Neuen Testaments. Und jetzt haben wir hier den Ausdruck, die Sekte der Pharisäer, und in Apostelgeschichte 5, Vers 17 haben wir noch einen anderen Ausdruck. Wer liest?
Der hohe Priester aber stand auf und alle, die mit ihm waren, das ist die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt.
Jawohl, also hier haben wir die Sekte der Sadduzäer. Das Wort Sekte, Hairesis auf Griechisch, kommt von einem Tätigkeitswort her, das bedeutet auswählen. Also Hairesis ist eine Wahl. Es ist eine Gruppe, die hat ausgewählt in verschiedenen Hinsichten. Sie hat ihre bestimmten Lehrer ausgewählt und damit auch deren ganz besonderen Lehransichten. Also eine Sekte ist eine Gruppe, die sich irgendwie distanziert von anderen, indem sie besonders ausgewählte Lehrer hat und oder besondere ausgewählte Lehransichten. Die müssen aber nicht unbedingt ihr Lehren sein, aber Überbetonungen, zum Beispiel auch von gewissen biblischen Themen. Aber dann sehen wir, dass ein zweiter Gebrauch im Neuen Testament, 2. Petrus 2, Vers 1, das Wort verwendet im Sinn von eine fundamentale Irrlehre. Also diese zwei Bedeutungen müssen wir unterscheiden. Und hier haben wir also die Sekte der Pharisäer. Das waren Gläubige, die kamen von diesem Hintergrund her. Und die haben natürlich das Ganze mitgenommen, auch die Art, wie man an die Bibel herangeht, wie man die Bibel auslegt. Was war das Besondere bei den Pharisäern? Was waren da die besonderen Lehransichten?
Meinst du Pharisäer oder Sadduzäer?
Pharisäer. Weil diejenigen, die hier die ihre Lehre gebracht haben, waren Pharisäer, nicht? Oder von diesem Hintergrund her.
Diese ganz exakte Gesetzesauslegung.
Also exakte, ja, sie würde natürlich nicht sagen, es ist einfach so zusätzlich, sondern es geht darum, dass der eigentliche Text wirklich genau eingehalten wird. Also das war ein besonderes Kennzeichen. Und
ich meine, ja, Beschneidung. Man muss sich beschneiden lassen.
Jawohl.
Dann gehörst du zum Volk Gottes.
Gut, das wetten auch nicht Pharisäer. Noch teilen können, diese Ansicht. Weil Beschneidung, das war allgemein natürlich das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk, genau. Jüdischen Volk. Aber jetzt bei den Pharisäern, was dort besonders war, das war also diese eine ganz großes Gewicht auf absolut exakte Bibelauslegung, die aber lieber zu weit geht, als also lieber einen Zaun um den Text herum errichtet, einen Schutzzaun, dass man also die Auslegung strenger macht. Ein Beispiel, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. So steht es in 2. Mose, können wir das schnell aufschlagen. Wer findet es gerade? 2. Mose 23, Vers 19. Es kommt dreimal vor. 23, Vers 19. Am Schluss, wer liest?
Das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Du sollst dein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen.
Jawohl. Also, zum Beispiel von diesem Satz her ist das Judentum bis zum heutigen Tag sehr stark gekennzeichnet worden. Also von diesem kleinen Sätzchen her. Gut, die Rabbiner haben gesagt, es kommt dreimal vor in der Bibel und darum ist es auch ganz besonders wichtig. Nämlich zweimal in 2. Mose und noch einmal in 5. Mose. Und dann hat man gesagt, also es ist ja immer die Gefahr, wenn man Milch kauft und dann Fleisch kocht, dass das zufällig mal die Muttermilch sein könnte, ohne dass man das weiß. Und das muss man also um jeden Preis vermeiden und manche wissen das. Was kann man als erstes, hat man vorgeschlagen, wie kann man das verhüten? Ja, also nicht, wenn man Milch und Fleisch beim Kochen absolut trennt.
Ja, war denn das Usus, Fleisch in Milch zu kochen?
Ja, offensichtlich war das, also dieses Spezielle war bei den Kananitern, wurde das gemacht und natürlich aus einer perversen Überlegung heraus. Es ist doch eigentlich pervers, bewusst ein Böcklein in der Milch seiner Mutter zu kochen. Das hängt mit der ganzen perversen Religion der Kananiter zusammen. Und darum hat Gott dieses Gebot auch gegeben. Das geht ja genau gegen das natürliche Empfinden, das bewusst so zu machen. Und man hat also gesagt, also absolut trennen, nicht Milch- und Fleischprodukte zusammen essen. Dann haben wir also mal das vollkommen getrennt. Darum sind in jüdischen Einkaufszentren ist also Milchabteilung und Fleisch, das ist absolut getrennt. Das kann nie im gleichen Raum sein. Zweitens ist natürlich das Problem, wenn man abwäscht das Geschirr, dann bleibt ja immer noch ein bisschen mikroskopisch kleine Resten übrig und die könnten dann doch irgendwie zusammenkommen. Ja, wie kann man das lösen?
Spülmaschine,
ja, aber auch das, die machen dann manchmal auch so ihre Probleme, nicht? Das weiß ich sogar als Nicht-Hausfrau. Ja, was kann man machen?
Separates Geschirr.
Separates Geschirr. Eins für Fleischprodukte und eins für Milchprodukte. Und darum haben viele strenge jüdische Familien, die müssen sich doppelt so viel Geschirr leisten als wir.
Ja, und dann auch getrennt abspülen.
Ja, natürlich. Und dann ist aber doch immer noch das Problem, wenn man zwar da getrennt das serviert, aber ich meine, wenn man da Fleisch zum Mittagessen hat und dann nimmt man Kaffee mit Rahm, das könnte ja Muttermilch sein. Da kommt das beides miteinander in den Magen hinein. Ja, also, was muss man machen? Eben 3 bis 6 Stunden warten nach Fleischgenuss, bis man Milch genießen darf. Aber man kann immer weiter. Aber natürlich, man will das Wort ganz genau einhalten. Und ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Vor dem Passa muss man... Habe ich erzählt, oder? Ganz ehrlich, nicht mehr.
Ja, es waren ja vielleicht nicht alle da.
Gut, waren vielleicht nicht alle da. Man geht mit der Passaleuchte durch alle Zimmer hindurch und sucht, wo es noch irgendwelche Brosamen mit Sauerteig drin haben könnte. Denn alles muss ja nach dem Gesetz hinaus. Also das wird sehr feierlich gemacht, das ganze Haus wird gesäubert. Aber das Problem ist ja, man kann immer noch ein bisschen irgendetwas übersehen haben. Irgendwo in der Bibliothek hat man mal ein Brötchen gegessen, da beim Lesen, und jetzt ist da irgendwo etwas übrig geblieben. Und die Hausfrau hat das nicht entdeckt. Also, da kommt der Rabbi vorbei, vor dem Passa, der Rabbi vom Quartier, und er kauft allen Sauerteig auf in der Wohnung, der noch vorhanden sein könnte. Und dann, ja gut, aber da hat er das alles auf dem Hals. Aber es gehört wenigstens nicht mehr denen, die im Haus wohnen, oder? Aber er verkauft es dann am obersten Rabbinat in Israel. Das oberste Rabbinat kauft jedes Jahr vor dem Passa allen Sauerteigen ganz Israel in allen jüdischen Häusern auf. Aber was macht die damit? Die verkaufen es einem Araber.
Ja, aber sie haben doch gar nichts, oder? Es ist doch nur ein symbolischer Kauf.
Ja, natürlich.
Die suchen ja nicht die Brösel und haben...
Ja, nein, die hat man ja eben nicht gefunden. Aber wenn es solche hätte, dann gehören sie schlussendlich diesem Araber.
Naja, aber kauft...
Das ist ein Eigentum.
Aber kauft denn ein Araber etwas, was gar nicht vorhanden ist?
Ja, der macht das, weil er kriegt nach dem Passafest, nach den ungesäuerten Broten, wird das wieder zurückgemacht und er macht einen Gewinn dabei.
Aha,
das ist schon so eingerichtet. Ja, das ist interessant für ihn. Das ist Geschäft. Und das wird also Jahr für Jahr so gemacht. Noch ein drittes Beispiel. Vor einiger Zeit im See Genezareth, nein, ich muss woanders anfangen. Das Problem ist, in Jerusalem haben wir fließendes Wasser. Das ist eigentlich kein Problem, ist ja wunderbar. Hat man früher nicht gehabt. Aber während der Passazeit trinkt man hier Wasser und das kommt vom See Genezareth her. Aber im See Genezareth gibt es einzelne Fischer, die haben eine ganz dumme Angewohnheit. Die fischen mit Brotstücklein. Und das hat natürlich Sauerteig drin. Und jetzt kommt dieses Wasser nach Jerusalem vom See Genezareth her. Also, ist klar, das Problem, da könnte ja... In höchsten Verdünnungen, die man nur noch mit großen Potenzen ausdrücken kann, könnte es ja noch was haben. Und da hat ein Rabbi vorgeschlagen, das soll man verbieten. Man darf während der Passawoche nicht mehr Wasser trinken in Jerusalem. Und das haben dann nicht alle mitgemacht. Aber seine Anhänger haben das befolgt. Und sind auch da streng geblieben. Also man kommt schlussendlich, man wird immer extremer, man sieht kein Ende mehr. Das war das große Problem der Pharisäer, und das Problem haben sie auch mit in die Gemeinde Gottes hineingebracht. Aber diese Abschreckung soll natürlich nicht sagen, wir sollen es nicht mit der Bibel genau nehmen, aber wir sollen uns wirklich fragen, was meint der Herr mit dieser und dieser Stelle? Und es geht wirklich darum zu verstehen, was sind Gottes Gedanken, und das wirkt ja auch Freude. So, in dieser Weise bringt es eben ein Joch auf, und die Freude verschwindet im Glauben, und das ist die ungesunde Lehre, die macht auch krank im Glauben. Also, und ausgerechnet solche haben dieses Problem gebracht, aber wir sehen, es wird auch gelöst auf eine biblische Art durch eine überörtliche Besprechung. Aber wir haben gesehen, schon in Antiochien gab es ja viel Diskussion. Vers 2, nicht geringer Wortwechsel. Und in Jerusalem geht es weiter. Wo nämlich? In welchem Vers sehen wir das?
Vers 7.
Ja. Als aber viel Wortwechsel entstanden war. Was mich bewegt an dieser ganzen Darstellung des Problems ist, man hat das nicht abgewürgt und gesagt, hier wird nicht diskutiert. Das ist ja sowieso alles klar, oder? Sondern hier durfte diskutiert werden, man durfte austauschen. Und das wurde auch ganz vehement gemacht. Also das Gespräch wurde nicht unterdrückt, auch wenn es da ganz negative Auswüchse gegeben hat. Aber man hat dann das so, diese Angelegenheit besehen, Vers 6, die Apostel und die Ältesten. Und da gab es also massiven Wortwechsel. Und dann steht Petrus auf und bringt seinen Beitrag. Und nachher werden wir sehen, Jakobus. Nein, vorher Barnabas und Paulus bringen einen Beitrag und da werden alle ruhig und hören gut zu. Was heißt es nämlich in Vers 12?
Die ganze Menge schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu.
Jawohl. Also das mit dem unbeherrschten Diskutieren, das hat irgendwie durch den Beitrag von Petrus, der irgendwie so eine so gute gründliche Argumentation brachte, hat die Leute mal zum Zuhören gebracht. Hören Sie zu, und dann kommt noch ein Beitrag von Jakobus, Vers 13, wir gehen darauf dann noch ein, und die ganze Besprechung, die mit so massiven Wortwechsel begonnen hat, endet in Vers 22, oder Vers 28, Nein, 22 dazu noch. Wer liest?
Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden.
Jawohl. Also, was ist geschehen durch diese Besprechung, wo wirklich auch jeder seinen Kratten leeren konnte? Was kam zustande?
Einigung.
Einheit, jawohl. Und zwar haben wir ja gelesen, die Sache wurde... Zuerst versammelten sich nach Vers 6 die Apostel und die Ältesten. Und jetzt heißt es hier, die Apostel und die Ältesten haben es für gut befunden. Und wer kommt noch dazu?
Samt der ganzen Gemeinde.
Die ganze Gemeinde. Brüder und Schwestern. Die wurden also... offensichtlich nach dieser Vorbesprechung durch Apostel und Älteste, die wurden informiert, genau, sie wussten, worum es geht, und dann konnten sie zu einer Einheit schlussendlich gelangen. Aber das war nicht eine fleischlich zustande gebrachte Einheit, denn es heißt in Vers 28, wer liest?
Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut erschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebet wohl.
Jawohl, also. Wer hat diese Einheit zustande gebracht? Der Heilige Geist. Aber die waren nicht irgendwie einfach durch die Kraft des Geistes so übermannt und sie gar nicht mehr anders konnten, sondern es ist schön, wie gesagt wird, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Die haben also wirklich nachgedacht. Der Heilige Geist ist ein Geist, der führt zum Nachdenken, zum Überlegen, zum vernünftigen Argumentieren. so dass man schlussendlich sieht, was ist richtig, was ist falsch. Denken wir zum Beispiel an die Geschichte von den beiden Künstlern zur Zeit von Mose. Der eine Künstler musste den siebenarmigen Leuchter herstellen, aus mindestens 36 Kilo Gold. Und das in getriebener Arbeit, mit Hammerschlägen, als Schmiedearbeit, nicht gegossen, das durfte nicht gegossen werden. Und es gibt bis heute keinen Goldschmied, der wüsste, wie man das machen könnte. Und da vor 3.500 Jahren, der Mann hat es gemacht. Aber das heißt, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der konnte ihm also Intelligenz geben, um handwerklich etwas zustande bringen, was heute nicht einmal der beste Handwerker der Welt könnte. Das ist der Heilige Geist. Das ist nicht ein Geist, der uns zu unser Denken einschränkt oder ausschaltet. Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Also das sind so wichtige allgemeine Prinzipien, die wir da daraus lernen. Übrigens, hier haben wir die Versammlung Gottes da in Jerusalem, die kommt zu einer Einheit. Aber eben durch Diskussion. Nicht einfach, indem ein paar Apostel gesagt haben, wir sagen apostolische Autorität so und so, fertig. Sondern die haben wirklich aussprechen lassen und die Einheit wurde durch den Geist bewirkt. Wir haben in Apostelgeschichte 19, das werden wir noch sehen, ein heidnisches Gegenstück. Die Versammlung von Ephesus, die Leute, die zur gesetzlichen Versammlung von Ephesus gehören. Das Wort Versammlung ist ja im Griechischen auch der Ausdruck für die, die in einer Stadt das Stimmrecht hatten. Das gleiche Wort wird auch in Apostelgeschichte 19 das gleiche Wort Ekklesia gebraucht. Und dort war ja das Problem auch eine Sache, die das Fundament einer Religion angriff, nämlich die Leute wollten keine immer weniger solche Heiligtümer von Artemis kaufen. Das hat große Aufregung gebracht. Und dann sind sie ins Theater gestürmt. Und was haben sie gemacht? 2 Stunden lang haben sie fanatisch geschrien, was ihre Lehrmeinung war. Groß ist die Artemis der Epheser. Und viele Leute kamen, die ganze Stadt kam zusammen. Und ich möchte daraus noch etwas vorlesen. Apostelgeschichte 19. Also die schreien wie die Verrückten, also fanatisch, ohne zu überlegen und zu argumentieren. Vers 28. Wer liest das?
Als sie aber das hörten und voll Wut wurden, schrien sie und sagten: Groß ist die Artemis der Epheser.
Noch weiter.
Und die ganze Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater, in dem sie die Mazedonier, Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fortrissen.
Noch Vers 32.
Die einen nun schrien dieses, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung.
Habt ihr das? Versammlung? Ekklesia. Die Ekklesia war in Verwirrung. Weiter.
Und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren.
Ja. Also das ist genau das Gegenteil von Jerusalem. Da wussten alle, worum es geht. Das ist nicht einfach quasi eine große elitäre Schicht, die kommen da raus in diesen komplizierten Lehrfragen. Und der Rest weiß gar nicht, warum das ein Problem ist. Das ist die Versammlung Gottes. Da muss jeder mitdenken können. Aber da bei dieser heidnischen Versammlung in Verwirrung und die wissen gar nicht, um was es eigentlich geht. Aber schreien mit, ist ja lustig, mitzuschreien, oder? Ja, auf jeden Fall, so kam es vor. Und dann gab es aber einen, der war sehr vernünftig da in Ephesus, der Stadtschreiber, Vers 35. Er liest noch 35 und 36.
Als aber der Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, spricht er: Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wisse, dass die Stadt der Epheser eine Tempelpflegerin der großen Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dieses unwidersprechlich ist, so geziemt es euch, ruhig zu sein und nichts Übereiltes zu tun.
Ja, ein intelligenter Mann, nicht? Der bringt der Ruhe, nachdem sie 2 Stunden geschrien haben wie die Verrückten, sagt er: Halt, wir müssen halt mal überlegt handeln. Er sagt: Es gibt ja niemand, der nicht weiß, dass eben Ephesus wirklich die große Stadt ist, für die die Artemis verehrt. Und dann sagt er Vers 36, da nun dieses unwidersprechlich ist, so. Das ist ein Kommunikationskiller. Das ist etwas, das die Kommunikation, die Verständigung zerstört. Wenn jemand sagt, alle wissen, das ist so, und dem kann man gar nicht widersprechen, da kann der andere gar nichts mehr sagen. Ja, wenn er sagt, es ist unwidersprechlich so und so. Er hätte sagen können, also ich habe die volle Überzeugung, dass es so ist, dann kann der andere auch noch etwas sagen. Aber das ist ein Kommunikationskiller, es ist unwidersprechlich so und so. So hat Petrus und Jakobus nicht gesprochen. Die haben wirklich die Dinge dargelegt, und man konnte nachvollziehen, mitdenken, und der Heilige Geist führte zur Lösung hin. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das Petrus gemacht hat. Vers 7, also Petrus steht auf. Und was erzählt er als erstes?
Dass er auserwählt wurde, um das Evangelium den Nationen zu verkündigen.
Also, worauf spielt er da an?
Cornelius.
Auf die Geschichte mit Cornelius, also die Bekehrungsgeschichte. Apostelgeschichte 10, wie er da berufen wurde zu diesem Heid, also sagen wir nicht Juden, denn er war ja fromm und gottesfürchtig, aber er war nicht zum Judentum getreten, also zu diesem Nicht-Juden nach Hause zu gehen, das Evangelium des Heils zu verkündigen, und die kamen ja alle zum Glauben an das Evangelium. Darauf spielt Petrus hier an. Und was sagt er in Vers 8? Vers 8, was sagt er?
Dass die Nationen den Heiligen Geist bekommen hätten.
Warum ist es für ihn jetzt so wichtig in diesem Zusammenhang?
Dass da kein Unterschied ist zwischen Jude und Nation, dass sie alle denselben Heiligen Geist erhalten haben.
Ja.
Und dass Gott seinen Siegel sozusagen auf diese Angelegenheit setzte.
Jawohl. Aber könnte man sagen, ja gut, wenn die auch das Gesetz halten, dann bekommen sie auch den Heiligen Geist.
Die haben es ja nicht gehalten.
Aber die haben es ja nicht gehalten. Und die waren auch nicht beschnitten. Und die waren nicht einmal getauft. Das ist noch interessant, weil heute gibt es nicht so viele, die so etwas sagen würden. Man muss beschnitten werden, damit man errettet werden kann. Aber wie viele Jahrhunderte hindurch wurde gelehrt, falsch gelehrt, und man hat gesagt, durch die Taufe erlangt man das Heil. Nicht durch die Beschneidung, aber durch die Taufe. Und auch heute gibt es die Gemeinden Christi. Ist bekannt, diese Denomination, die lehren das auch. Also der Mensch wird errettet, bekommt das ewige Leben, wird von neuem geboren durch die Taufe. Und ohne Taufe wird er nicht gerettet.
Kleinkindertaufe, oder?
Nein, Erwachsene.
Erwachsenentaufe.
Sie sagen Erwachsene. Aber es ist nicht möglich, dass jemand bekehrt ist und errettet ist, wenn er nicht wieder Wassertaufe.
Vielleicht geht es davon aus, dass sich einer gar nicht taufen lässt, wenn er nicht bekehrt ist. Denn dann ist ihm das ja auch was ganz Sinnloses.
Ja, nein, die gehen weiter. Die sagen, dann ist er nicht errettet. Also wenn er sich nicht, wenn er nicht die Wassertaufe über sich ergehen lässt, dann ist er nicht errettet.
Das heißt, er geht verloren.
Ja, so. Er geht verloren. Ohne Wassertaufe.
Auch wenn er sich bekehrt hätte.
Ja. Denn es braucht die Taufe. Das ist, dadurch wird das erst mitgeteilt, das neue Leben. Das ist genau diese Irrlehre. Das ist eine wirklich eine grundsätzliche Irrlehre.
Meinst du damit die Täufer auf gut Schweizerisch gesagt, die Wiedertäufer.
Nein, die sagen ja nicht, dass du durch die Taufe das Heil erlangst. Aber in diese Richtung, die heißen die Gemeinden Christi.
Und die beziehen sich auf das Wort, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet.
Zum Beispiel, ja, nicht nur, noch andere Stellen. Ja, ja, genau. Aber das Interessante ist ja, es heißt ja nicht, wer nicht glaubt und nicht getauft wird, wird verdammt werden, sondern nur, wer nicht glaubt. Ja. Jawohl. Aber es geht schlussendlich darum, eben, dass eine bestimmte Handlung das Heil vermittelt. Und Petrus sagt eben, die haben den Heiligen Geist bekommen, damals in Apostelgeschichte 10, das haben wir ja durchgenommen, nicht? Und deshalb sagte ich, wer bin ich, dass ich Ihnen jetzt noch die Taufe verwehren könnte? Die Juden haben nämlich den Heiligen Geist erst nach der Taufe bekommen, Apostelgeschichte 2. Und diese Heiden vorher, das war also der klare Beweis, Gott hat sie angenommen, die haben das Heil bereits erlangt. Und sind mit Heiligen Geist getauft. In dem Moment, wo sie auch den Heiligen Geist bekommen haben, sind sie auch in den Leib Christi eingefügt worden. Das ist die Taufe mit Heiligen Geist nach 1. Korinther 12, Vers 13. Diese Irrlehrer, die ich erwähnt habe, die sagen auch, also erst durch die Wassertaufe wird ein Mensch Glied des Leibes Christi. Aber hier sagt er, die haben den Heiligen Geist bekommen, noch bevor sie getauft wurden. Und von Beschneidung ist überhaupt keine Rede. Das ist also ein sehr starkes Argument, um zu zeigen, es braucht die Beschneidung überhaupt gar nicht. Und dann wird er, nach diesem klaren Argumentieren, wird er dann sehr stark, Vers 10, macht den Vorwurf, das ist Gott versuchen. Wenn man jetzt da diesen Gläubigen, diesen Jüngern ein Joch auferlegen möchte. Das ist Gott herausfordern, wie weit kann man gehen, bis es zu viel ist. Das bezeichnet er als eine Versuchung, eine Herausforderung Gottes. Denn es ist eigentlich eine Beleidigung, tiefste Beleidigung Gottes, wenn man sagt, man muss noch etwas dazu tun, damit man errettet wird. Eben Beschneidung und Gesetzeseinhaltung. Und dann sagt Petrus, dieses Joch, das haben ja weder unsere Väter noch wir zu tragen vermocht. Und das sagt nicht ein Heidenchrist, sondern ein Judenchrist. Also der hat das wirklich erlebt, dass dieser Versuch, alles möglichst genau einzuhalten, das war ein Joch, das haben wir nicht zu tragen vermocht. Und es macht nicht glücklich. Es macht nicht glücklich. Und warum nicht? Weil es ja keine Sicherheit gibt. Man weiß ja nicht, wie ist es morgen und kann ich immer die Gesetze ganz genau einhalten? Gelingt mir das? Oder könnte ich aus Versehen wieder etwas aus Versehen etwas falsch machen? Diese Angst bleibt immer, diese Unsicherheit. Man hat nie die Sicherheit, von Gott angenommen zu sein. Und das ist das große Problem für strenge Juden. Die haben diese Sicherheit nicht. Das Einzige, was dieses peinliche Einhalten von Gesetzen bringt, ist das Gefühl von Überlegenheit über die, die es nicht so genau nehmen. Das bringt es. Also das ist eine gewisse Befriedigung. Es beschränkt natürlich die Befriedigung, aber es ist eine gewisse Befriedigung, die es bringt. Und aber sonst nicht. Und da sagt ein Jude selbst, wir haben das nicht fertig gemacht. Das wäre Gott herausfordern. Und in Vers 11 erklärt er, sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise wie auch jene errettet zu werden. Also wir Juden auch nur durch Gnade allein, nicht Gnade und noch etwas dazu tun. Sondern dann ist es nämlich nicht mehr Gnade. Wenn man noch etwas dazu beitragen kann, ist es nicht mehr Gnade. Dann ist es schon Verdienst. Gnade und Verdienst. Aber es ist nur durch Gnade allein. Also das hat er so als ein erster Beitrag gebracht. Und dann schließen Barnabas und Paulus an und erzählen, wie sie evangelisiert haben unter den Völkern und dass da ganz gewaltige Zeichen und Wunder geschehen sind. Warum erwähnen sie diese Zeichen und Wunder? Wirklich, wenn wir nachlesen, das sind ganz außergewöhnliche Dinge, die da geschehen sind. Aber warum erwähnen Sie das jetzt in dem Zusammenhang? Ja, aber jetzt in Verbindung gerade mit der Frage, die Lehre des Heils. Warum ist jetzt das wichtig, Zeichen und Wunder?
Denke, dass Gott wirklich da durch diese Zeichen und Wunder mitwirkte, das Wort bestätigte, dass es wirklich Gottes Wort und nicht Menschenwort ist.
Und jetzt welches Wort? Paulus und Barnabas haben gepredigt, diesen Nichtjuden, durch den Glauben allein werdet ihr errettet und ihr müsst keine Juden werden und nicht das Gesetz Mose beobachten. Und obwohl sie das gelehrt haben, was nach Ansicht der anderen eine Irrlehre wäre, nicht? Die haben sich ja eigentlich gegenseitig als Irrlehre betrachtet. Das ist das Problem bei einer Lehrfrage. Ist es ja oft so, dass gegenseitig dann beschuldigt wird. Ja. Aber Gott hat sich zu dieser Verkündigung bekannt durch Zeichen und Wunder. Und die hätten fragen können, ja, diese Pharisäer, die da ihre Lehre bringen, hat Gott da auch durch Zeichen und Wunder sich dazu bekannt? Wir lesen ja nur von ganz wenigen, namentlich, die solche Zeichen und Wunder vollbracht haben. Stephanus und eben von Paulus und weitere, aber es sind eigentlich sehr wenige, sehr einzelne, das war also nicht so, dass alle das massenweise taten. Darum war das ein starkes Argument hier, dass Gott sich also zu dieser Verkündigung von Paulus und Barnabas bekannt hat. Und dann kommt Jakobus. Das ist der Interessanteste, der jetzt da auftritt. Da hätten die denken können, so, jetzt kommt unser Favorit. Jetzt sagt er es denen. Also der ganz gesetzesstrenge Jakobus erhebt sich und sagt... Wie argumentiert er?
Ihr Brüder, hört mich.
Ja, nein, sag nur mit anderen Worten. Wir haben es ja schon gelesen. Was ist sein Argument in dieser Sache?
Dass Gott zuerst ein Volk aus den Nationen nahm für seinen Namen.
Ja, wie kommt er auf dieses Thema?
Dass sich Prophetie erfüllt hat.
Ja, klar. Er sagt, diese Ansicht, dass es Gläubige gibt, die nicht zum Volk Israel übertreten und trotzdem echte, wahre Gläubige sind, das finden wir, dieses Prinzip, schon im Alten Testament. Muss man überhaupt nicht überrascht sein. Das ist nicht eine neue Lehre. Das haben wir schon längst in der Bibel. Und darum führt er an, also dieses Prinzip, dass Gott aus den Völkern ein Volk nimmt für seinen Namen, das stimmt überein mit den Worten der Propheten und er führt in Vers 16 Amos an. Wer liest Amos? Vers 16 und 17, hier lesen.
Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten.
Jawohl. Weiter, Vers 17.
Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut.
Jawohl. Also, es ist eine schwierige Stelle, die er da anführt. Gott verspricht in Amos, dass die Hütte Davids, wieder die verfallene Hütte, aufgerichtet wird und die Trümmer wieder aufgebaut werden. Was ist das wohl, die Hütte Davids? Oder das Haus Davids. Das Volk Israel ist das Haus Israel. Aber hier ist es die Hütte Davids.
Das Königtum.
Die Königsfamilie. Nicht? Gott hat ja David ein Haus bereitet. Das ist seine Familie. Er hat ihm eine Familie geschenkt. Und deshalb wollte David Gott ein Haus bauen. Ein Tempel, nicht? Also die Hütte Davids, das Haus Davids, das ist die Königsfamilie. Und die ist zerfallen und in Trümmer gekommen. Wann nämlich? Wann ist das, diese Hütte Davids so
bei
zerfallen?
Der Teilung des Reiches?
Nein, da gab es immer noch davidische Könige auf dem Thron in Jerusalem. Mit der Wegführung nach Babylon kam das Königtum zu einem Ende. Es gab weiterhin Davididen, also Nachkommen von David, aber die waren keine Könige mehr. Und so ist dieses Haus Davids zerfallen. Wir haben das in Psalm 89 ganz deutlich. Ich muss ein bisschen zusammenfassen. Es geht in diesem Psalm darum, dass Gott David geschworen hat, seinen Königsthron auf ewig zu befestigen. Vers 3 und 4, wer liest? Schnell.
Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David meine Nächte geschworen. Bis in Ewigkeit will ich feststellen, deinen Samen. Und auf alle Geschlechter, die ihn bauen, deinen Thron.
Jawohl. Das ist das Versprechen Gottes, ein ewiger Thron für David.
Wo war das bitte, Amos?
Nein, das war Psalm 89, Vers 3 und 4. Und jetzt kommt das große Problem von dem Psalmisten Ethan, Vers 38.
Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Du hast verworfen den Bund deines Knechtes, hast du Boden entweiht, seine Krone. Du hast niedergerissen alle seine Mauern, hast seine Festen in Trümmer gelegt.
Jawohl. Das ist das Königshaus Davids in Trümmern gelegt, niedergerissen. Gott hat auch, du hast doch versprochen, den Thron auf ewig. Und jetzt bist du zornig gewesen gegen deinen Gesalbten und hast alles niedergerissen. Und Amos verheißt, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Und wann hat sich diese Prophetie erfüllt, dass Gott das Königshaus Davids wieder neu aufgerichtet hat? Ja. Mit dem Kommen des Herrn Jesus. Den Gott zum König gemacht hat. Und er sitzt auch heute zu Rechten Gottes auf dem Thron als König der Könige. Also mit dem Kommen, mit der Erlösung am Kreuz, mit der Himmelfahrt und dem Sitzen zu Rechten Gottes hat Gott das verfallene, die verfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet. Und jetzt sagt diese Prophetie in Amos, Vers 17, warum soll das so geschehen? Und?
Und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht er.
Jawohl, der dieses tut. Das ist doch wunderbar. Also, die Hütte Davids soll aufgerichtet werden und das soll zur Konsequenz haben, dass die übrigen der Menschen beginnen, den allein wahren Gott zu suchen. Und es steht nichts in der Prophetie, dass die zum Volk Israel hinein verpflanzt werden, sondern das sind die übrigen Menschen, die anderen Nationen, und sie bleiben andere Nationen. Also das ist ja gar nichts Neues. Das haben wir doch schon im Alten Testament, diesen Gedanken, dass Menschen gläubig werden und nicht Juden werden. Das ist das Argument von Jakobus. Er selber hat nicht weitergefahren, streng das Gesetz zu beobachten. Aber ist ganz klar geblieben, im Blick auf diese Heidenchristen, nichts dergleichen. Und er schlägt dann vor, man soll aber ganz bestimmte Dinge, die müssen wir betonen, das mit den Götzen und der Hurerei, das Erstickte und das Blut, davon reden wir nächstes Mal, denn es ist schon 5 Uhr. Aber dann kommen sie also alle zur Überzeugung, dass das so richtig ist und sie schreiben einen Brief und machen diese Geschwister in Antiochien wieder glücklich. Und die haben sich auch wirklich gefreut über die wahre Lehre. Vers 31, sie bekommen den Brief. Was heißt es dort?
Sie freuten sich über den Trost.
Ja. Als sie diesen Brief aus Jerusalem gelesen hatten. Also, wir lernen so vieles aus diesem Kapitel. Und wir sehen auch, wie die biblische Lehre... Das macht freudig. Biblische Lehre bewirkt freudige Christen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir fragen, ob da unbiblische Lehren drin sind.
Oder gar keine.
Oder gar keine, ja. Aber wir werden nächstes Mal noch sehen, es hat noch mehr Auswirkungen gegeben als nur Freude. Aber die falsche Lehre führt zu Verwirrung und Beunruhigung, zu Verstörung. Und die wahre Lehre führt schließlich zur Freude im Herrn. Ist noch eine wichtige Frage?
Erhalten die heutigen Judenchristen auch noch
Gesetze? Ja, ja. Viele, viele. Wir können vielleicht nächstes Mal noch auf das zurückkommen, wenn das interessiert.
Amos, welches Kapitel war das im Amos?
Das war Amos 9, Verse 11 und 12. Ganz am Schluss von Amos. Gut, dann wollen wir noch beten zum Schluss.